Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Kuckuck.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Seit gut 40 Jahren ist sie die wohl wichtigste Redaktion der ARD. Von ihr kommen die Tagesschau, die Tagesthemen, das Nachtmagazin. Von ihr kommt mit Tagesschau 24 ein kompletter Fernsehsender und von ihr kommt ein digitales Angebot, tagesschau.de plus Social Media.
ARD aktuell heißt diese Redaktion. Ihr findet sie beim NDR in Hamburg. Und wer dort das Sagen hat als Chef von ARD aktuell, der hat eine Zweidrittelmehrheit der ARD-Intendanten hinter sich.
Seit ein paar Wochen steht die neue Spitze von ARD aktuell fest. Der neue Chef heißt Markus Bornheim, sein Stellvertreter Helge Fuest, die neue Digitalchefin Juliane Leopold.
Es geht los am 1. Oktober, aber der neue erste Chefredakteur von ARD aktuell ist heute schon bei uns für eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das nachrichtliche Medienmagazin.
Heute kümmern wir uns eine ganze Stunde lang um die alte Tante des Nachrichtengeschäfts, nämlich um die Tagesschau und die Tagesthemen und das Nachtmagazin und all das, was von ARD aktuell produziert wird.
So nennt sich die Redaktion, die hinter der wichtigsten Nachrichtenmarke in Deutschland steckt. Und diese Redaktion hat ab dem 1. Oktober eine neue Führungsetage, denn ihr bisheriger erster Chefredakteur, das ist Kai Gnifke, der ist der neue Intendant des SWR.
Und es ist übrigens auch Abschiedsfeier für ihn angesagt in Hamburg.
Und genau deshalb haben wir diese Sendung heute voraufgezeichnet. Denn einer darf auf der Abschiedsfeier für Kai Gnifke natürlich nicht fehlen und das ist sein Nachfolger, Markus Bornheim.
Seine journalistische Karriere begann beim Bonner Generalanzeiger und sein persönlicher Lebenslauf 20 Kilometer entfernt. Von Bonn aus einmal die Bundesstraße 42 runter, am Siebengebirge entlang in Bad Honnef. Dort kam Markus Bornheim 1974 zur Welt. Sein Abitur machte er auf einer Insel im Rhein, am Franziskus-Gymnasium Nonnenwerth. Danach ging es an die Uni Bonn. Bornheim studierte Politik, Wirtschaftsgeschichte und Soziologie und besuchte im Anschluss die Berliner Journalistenschule. Nach seiner Zeit bei Zeitungen, Fernsehen und Radiosendern war Bornheim gerade 22 Jahre alt, als er in die USA ging, nach Washington D.C., um von dort aus für das ZDF zu arbeiten. 1994 dann der Bayerische Rundfunk und eine große ARD-Karriere. Bornheim arbeitete für die Tagesschau und Tagesthemen erst von Bayern aus, ab 2004 dann als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Zurück in München wurde Bornheim 2011 Redaktionsleiter Wirtschaft und gehörte zu den Moderatoren des Wirtschaftsmagazins Plus Minus. Seit 2017 ist er zweiter Chefredakteur von ARD aktuell und muss nur noch vor die Kamera, wenn seine wichtigste Moderatorin ausfällt. So wie im März 2018.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Schönen guten Abend. Ich darf heute die erkrankte Karin Mioska vertreten. Deswegen von mir ein ganz besonders herzliches Willkommen.
Bad Honnef, Bonn, Washington, München, Berlin und dann Hamburg. Markus Bornheim ist ab Oktober der neue Chef von Tagesschau und Tagesthemen. Und jetzt zu Gast bei Was mit Medien.
Guten Abend, Markus Bornheim.
Ja, guten Abend.
Wie war das denn? Wir haben es gerade ganz kurz gehört, die Tagesthemen zu übernehmen, weil Karin Mioska krank war und dann scheinbar niemand anders konnte.
Das war ein ganz verrückter Tag, weil Karin hatte an dem Tag eine Zahn-OP und kam schon nachmittags in die Redaktion und hat gesagt, boah, meine Wange ist ein bisschen dicker geworden und ich kann nicht so richtig reden. Könntest du das eventuell machen? Und dann habe ich gesagt, ja, oh Gott, ich habe ja schon ein paar Mal Plus Minus moderiert, dann traue ich mir auch noch die Tagesthemen zu. Und dann haben wir sie über den Tag ein bisschen beobachtet und die Wange wurde immer dicker. Und irgendwann hat sie gesagt, nee, Markus, ich kann echt nicht reden, ich kann mich nicht drauf konzentrieren, ich muss jetzt ein paar Medikamente nehmen, kannst du das bitte machen? Und dann bin ich schnell in den Kleiderfundus gegangen und habe gesagt, ich brauche ganz dringend einen moderationsfähigen Anzug und ein Hemd und bin zu Ingo Zamperoni an den Krawattenschrank gegangen und habe mir irgendeine Krawatte rausgenommen. Wir haben eine ähnliche Körpergröße, so dass das funktioniert und habe mich dann irgendwie fein gemacht, habe die Moderation mir noch passgenau hingeschrieben und dann musste ich los und da ich den ganzen Tag schon in der redaktionellen Betreuung der Sendung dabei war, konnte ich auch in die Themen einsteigen. Es war zum Glück kein großes Interview dabei, wo man sich länger darauf vorbereiten musste, sondern es war in der Tat eine relativ, würde ich sagen, einfache Sendung. Insofern konnte ich Karin da ganz gut ersetzen.
Jetzt sind Sie der neue Chef für dieses Schlachtschiff der ARD, ARD aktuell. Offiziell ist der Start 1. Oktober, aber ich nehme an, dass Sie da schon langsam begonnen haben, sich hier einzuarbeiten und zu übernehmen, ne?
Ja, das stimmt. Kai Gnifke ist natürlich gedanklich schon beim Südwestrundfunk, muss da schon einiges organisieren, hat viele, viele Termine auch im Südwesten schon, sodass jetzt die ganzen strategischen Entscheidungen, die vor allen Dingen die kommende Zeit betreffen bei uns, ich sag mal, das fängt bei der Stellenausschreibung an, alles was um unseren neuen Newsroom, um unsere neue Möblierung geht etc. Also alles was sozusagen den Herbst und auch das Frühjahr 2020 angeht, das landet jetzt alle schon bei mir auf dem Schreibtisch. Von Urlaubsanträgen, Reiseanträgen etc. Das ist jetzt alles schon bei mir, ja.
Jetzt waren Sie bisher zweiter Chefredakteur, also mal außer Möbel und Urlaubsanträge. Was ändert sich denn jetzt eigentlich konkret, wenn Sie ganz nach oben aufrücken?
Also ganz konkret ist es natürlich so, dass ich jetzt wirklich für die Gesamtmarke stehe. Wir hatten da uns das bis jetzt immer ein bisschen aufgeteilt. Kai Gnifke hat natürlich auch immer die Gesamtverantwortung gehabt, hat aber daneben her auch noch die Finanzen gemacht, die Personalverwaltung, das Repräsentieren auch von ARD aktuell nach außen, in die Gremien hinein, natürlich auch Richtung Politik etc. Ich habe mich in der ganzen Zeit immer auf das Programm konzentriert. Wir haben das immer so genannt, er macht den Bereich Input, also alles was reinkommt, also Geld kommt rein, Personal kommt rein und ich mache den Output, also alles was rausgeht. Ich habe mich um das Programm gekümmert bei Tagesschau, bei Tagesthemen und zum Schluss auch bei tagesschau.de. Und das jetzt muss ich mich im Prinzip auch um Finanzen und Personal kümmern und werde mit Helge Fuß, den Sie ja eben auch schon angekündigt haben, mir dann im Prinzip die Aufgabe wieder ein bisschen teilen.
Ja genau, da wollte ich gerade nachfragen. Also Helge Fuß ist an Bord und dann haben Sie die neue Position der Chefredakteurin Digitales, Juliane Leopold, die schon die Redaktion von tagesschau.de geleitet hat, vorher BuzzFeed in Deutschland aufgebaut hat. Helge Fuß war Programmgeschäftsführer bei Phoenix. Wie werden Sie drei zusammenarbeiten? Also wie teilt sich das dann auf?
Also da wir ja noch nicht offiziell im Amt sind, können wir darüber natürlich noch nicht so hundertprozentig reden. Aber klar, wir haben schon miteinander telefoniert, wir haben uns auch schon ganz häufig getroffen und ich glaube, wir haben auch schon eine Vorstellung, wie wir zusammenarbeiten. Also es ist vollkommen klar und das ist natürlich mir als erstem Chefredakteur ganz besonders wichtig, dass wir nicht mehr zurückfallen in alte Silos. Also nicht, dass wir sagen, der eine macht jetzt nur noch lineares Fernsehen und der andere macht jetzt nur noch Digitales, sondern es ist schon klar, dass heute eine Chefredaktion crossmedial arbeiten muss. Wir erzählen die ganze Zeit allen Redaktionen bei uns im Haus, ihr müsst crossmedial arbeiten. Dann heißt das natürlich auch für die Chefredaktion, wir müssen auch crossmedial arbeiten. Das heißt, Helge Fuß kümmert sich, wird sich primär um die Tagesthemen und um unsere crossmediale Planung kümmern. Crossmediale Planung heißt bei uns, das sind die Redakteure, die beispielsweise morgens die Korrespondenten anrufen im In- und Ausland und mit denen die Themen besprechen. Und das werden sie künftig noch stärker crossmedial tun. Das heißt, die bestellen also nicht nur den klassischen Tagesschau-Beitrag oder den Tagesthemenbeitrag, klassisch Fernsehen, sondern die werden demnächst auch bestellen einen tagesschau.de-Text oder beispielsweise ein Facebook-Live oder eine Instagram-Story bei einem Korrespondenten im In- und Ausland. Das wird die Planung machen. Mit anderen Worten, auch da werden wir crossmedial aufgestellt sein. Juliane Leopold, die den Titel Chefredakteurin Digitales hat, die kann sich natürlich nicht nur auf die Seite tagesschau.de konzentrieren, sondern die hat zum Beispiel ein Projekt, ganz viele kurze Videos, die wir zusammenführen wollen, wo wir bis jetzt linear im Fernsehen eine Tagesschau in 100 Sekunden draus machen und gleichzeitig die App-Videos, die wir in der Tagesschau-App haben, die wird sie zusammenführen müssen. Das heißt, sie wird auch mit einem Bein im klassischen linearen Fernsehgeschäft stehen. Und bei mir beispielsweise liegt die Abteilung Strategie und Innovation. Da entwickeln wir unsere Instagram-Stories, da entwickeln wir neue Formate wie einen Podcast, der hoffentlich bald auf den Markt kommt. Da haben wir unsere Facebook-Messenger, der jetzt gerade ganz frisch an den Start geht, entwickelt und so weiter. Das ist Strategie und Innovation. Auch da werde ich natürlich auch im digitalen Geschäft mit dabei sein. Aber ich habe auf der anderen Seite natürlich auch einen Blick ganz klar auf die 20 Uhr, die immer noch unser Topseller im Haus ist.
Bleiben wir vielleicht im weitesten Sinne bei Strategie und Innovation mit der vielleicht, weiß ich nicht, schwierigsten Frage. Was haben Sie sich denn für Ihre Zeit als erster Chefredakteur von ARD aktuell vorgenommen?
Also es ist relativ klar, wir werden die Tagesschau noch stärker digitalisieren müssen. Wir haben eine Strategie uns ausgedacht, nicht wir drei Neuen, sondern das habe ich damals noch mit Kai Gnifke zusammen gemacht. Unser Ziel ist es, innerhalb der kommenden 3 bis 5 Jahre 50% der Leute, die wir einsetzen, also 50% der Redakteure oder Schichtzeiten oder wie auch immer man die Berechnungsgrundlage nimmt, auf jeden Fall 50% unserer redaktionellen Kraft wollen wir in digitale Inhalte stecken und 50% in das klassische nonlineare Geschäft, also 50-50. Und wir wollen unsere Mitarbeiter, unsere Redakteure, 80% der Leute, die bei uns arbeiten, müssen 80% der Tätigkeiten können. Das ist sozusagen das Ziel, was wir uns vorgenommen haben, wo jetzt auch Helge Fuß und Juliane Leopold gesagt haben, ja, sind wir auch bereit, da wollen wir mitgehen. Das heißt, einen ganz großen Veränderungsprozess für ein Haus, muss man ja ehrlicherweise sagen, das groß geworden ist mit dem linearen Fernsehen, das jetzt ja immer noch jeden Abend mit der Tagesschau um 20 Uhr knapp 10 Millionen Leute im klassischen linearen Fernsehen erreicht. Das heißt, dieser Redaktion werden wir oder müssen wir beibringen, dass sich natürlich auch die Welt ein Stück weit ändert, dass wir mehr Kräfte ins Digitale stecken wollen. Gerade heute haben wir wieder darüber geredet, wie wird sozusagen künftig unser Dienstplanmodell aussehen, wie viel Kräfte werden wir ins Digitale stecken, und da werden wir natürlich einen Shift machen müssen von dem klassischen linearen Fernsehredakteur hin zu einem digitalen Redakteur. Und das wollen wir in der kommenden Zeit, 3 bis 5 Jahre haben wir uns mal vorgenommen, ich glaube, es werden eher 3 Jahre, hinbekommen, dass ARD aktuell mindestens mal 50-50 aufgestellt ist.
Sie haben gerade selbst die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau nochmal genannt. Das schwingt doch mit dem Gong um 20 Uhr wahrscheinlich auch sehr viel Respekt mit, so an diesem Traditionsformat zu arbeiten. Wie viel Last und wie viel Lust bringt die Verantwortung als Chef da eigentlich mit sich? Wie hinderlich ist das vielleicht auch für Sie, dieser große Name?
Das muss ich ganz ehrlich zugeben, das ist eine wahnsinnige Last, und an dem Tag, an dem die Intendanten darüber entschieden haben, wer die Tagesschau jetzt tatsächlich führen soll, als sie mich gewählt haben, da war ich an dem Tag auf der Beerdigung von Wilhelm Wieben. Ein Sprecher, mit dem ich beispielsweise groß geworden bin, den ich immer so als das Gesicht auch der 20 Uhr wahrgenommen habe. Als ich klein war und was ich noch im Schlafanzug auf dem Sofa gesessen habe und die 20 Uhr Tagesschau geguckt habe, die natürlich bei mir zu Hause auch immer das Ritual war, dass ich das mit meinen Eltern angeguckt habe und auch mit meinen großen Geschwistern. Das war immer Wilhelm Wieben, den habe ich so vor Augen gehabt. Und dann saß ich da in einer Reihe mit Dagmar Berghoff und mit Joe Brauner, und vorne wurde eben Wilhelm Wieben beerdigt, und da war die Trauerfeier für ihn und ganz viele CVDs der Tagesschau 20 Uhr, die mit ihm auch noch zusammengearbeitet haben, saßen da auch noch. Das war so ein Moment, wo ich echt gedacht habe, wow, da bin ich echt so richtig in die Kirchenbank hineingedrückt worden und habe gesagt, wow, und bald hast du die Verantwortung für diese Marke. Das war schon beeindruckend, ein bisschen belastend natürlich auch, aber auf der anderen Seite, es macht so wahnsinnig viel Spaß, mit diesem Team zu arbeiten, weil dieses Team ist total willig, diesen neuen Schritt zu gehen, auf ins Digitale zu starten, weil das ist natürlich viel, viel besser, wenn man das nicht aus einer Krise heraus machen muss, und man muss Erfolg haben, unbedingt, sondern wir haben den Erfolg jetzt, und jetzt geht es nur noch darum, ihn zu verstetigen und auf anderen Ausspielwegen neu zu gewinnen.
Markus Bornheim ist zu Gast bei Was mit Medien, der neue Chef von ARD aktuell, ab dem 1. Oktober.
Ihr hört Was mit Medien, das relevante Medienmagazin.
Wir haben vor ein paar Jahren hier bei uns in der Sendung mit Kai Gnifke gesprochen, der als erster Chefredakteur von ARD aktuell aufhört. Er geht zum SWR als Intendant dort. Und Markus Bornheim ist sein Nachfolger und heute zu Gast bei uns. Aber nochmal ganz kurz zu Kai Gnifke. Da ging es damals in unserem Interview auch ums neue Nachrichtenstudio in Hamburg.
Da hat uns Kai Gnifke gesagt, egal wie modern wir werden mit der Tagesschau, zum Beispiel mit einem neuen Studio, der Kern der Tagesschau bleibt derselbe.
Also an den Inhalten wird sich nichts ändern. Wir werden unsere Nachrichtengebung, unsere Nachrichtenphilosophie kein Nü ändern, weil wir stehen weiterhin für Nachrichten, die sich primär am Kriterium der Relevanz orientieren. Relevanz in Politik, in Wirtschaft, in Kultur oder auch in Sport, aber nur dann, wenn wirklich was Wichtiges passiert ist. Daran wird sich überhaupt nichts ändern.
Ich nehme mal an, Markus Bornheim, das bleibt so?
Das ist absoluter Markenkern der Tagesschau, und diesen Markenkern, den wollen wir auch auf allen digitalen Plattformen behalten. Also es muss immer, egal wo Tagesschau dran steht und egal wo man die Tagesschau findet, egal ob im linearen Fernsehen oder bei Instagram oder bei YouTube, es muss immer Tagesschau drin sein. Also es geht immer um diesen nachrichtlichen Kern. Das, was Kai Gnifke gesagt hat, es geht immer um die Relevanz. Eine Tagesschau-Meldung muss immer relevant sein.
Jetzt leben wir in Zeiten, in denen das mit der Relevanz ja so ein Thema ist und groß besprochen wird. Wir haben eine Reihe von Fällen aus den vergangenen Jahren, in denen der Tagesschau zum Beispiel vorgeworfen wurde, sie habe über bestimmte Dinge nicht berichtet. Wir nehmen mal als Beispiel einen Fall aus dem vergangenen Jahr 2018. Da hat in Offenburg ein somalischer Asylbewerber einen Arzt mit einem Messer erstochen. Die Hintergründe waren so kurz nach der Tat nicht klar. Die Tagesschau hat um 20 Uhr nicht darüber berichtet. Und Kai Kniffke hat dann im Tagesschau-Blog geschrieben, wir berichten über Dinge von gesellschaftlicher, nationaler oder internationaler Relevanz. Dinge, die für die Mehrzahl der rund 83 Millionen Deutschen von Bedeutung sind. Dabei können wir nicht über jeden Mordfall berichten. Jetzt haben wir aber trotzdem oft den Fall, dass die Diskussion darüber trotzdem läuft, dass um die Tagesschau herum in nicht nur Boulevardmedien, in sozialen Netzwerken, auch in der Gesellschaft über diese Fälle erhitzt diskutiert wird. Und damit wäre doch zumindest eins da, die gesellschaftliche Relevanz. Wie gehen Sie mit dieser Gratwanderung um?
Das ist ein extrem schwieriges Thema und wir diskutieren jedes Mal, wenn wir solche Fälle haben, und da haben sich ja einige noch seit der Zeit auch immer wieder ergeben, diskutieren wir immer sehr hart in der Redaktion darum, wann ist es sozusagen gesellschaftlich relevant. Das müssen wir jedes Mal in der Tat neu bewerten. Das hängt auch ein Stück weit mit dem jeweiligen Nachrichtentag zusammen. Bei uns ist immer entscheidend, hat das eine Form von gesellschaftlicher Dimension. Also beispielsweise gab es in irgendeiner Form ein Behördenversagen zum Beispiel oder löst das eine politische Debatte aus. Dann sind wir relativ nah daran, dass wir sagen, okay, wir berichten darüber. Wie gesagt, das muss man von Einzelfall zu Einzelfall immer wieder neu entscheiden. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir nicht hin und wieder auch mal einen Fehler machen, keine Frage. Dass wir es manchmal auch vielleicht zu gering bewerten, andere Sachen wieder zu hoch bewerten. All das kann passieren. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, keine Frage. Natürlich ist diese Diskussion, und wir achten auch sehr stark auf diese Diskussion in sozialen Netzwerken, die dann rund um solche Taten beispielsweise passieren. Aber wir stellen immer wieder, oder müssen uns fragen uns immer wieder, hat das eine tatsächliche gesellschaftliche Dimension erreicht, wo wir auch eine politische Relevanz entdecken. Wir haben zum Beispiel, sage ich mal, wenn wir in den Bereich kommen, Beziehungstaten zum Beispiel, wenn wir über jede Beziehungstat oder wenn wir einen Kriminalfall haben, wo eine Beziehungstat beispielsweise vorliegt, dann kommen wir irgendwie so, weiß ich nicht, auf 150, 200 Kriminalfälle, teilweise Mordfälle im Jahr, über die wir dann berichten müssten. Wenn wir jeden Einzelnen davon thematisieren würden, hätten wir den ganzen Tag eigentlich nichts anderes zu tun, als genau diese Kriminalfälle zu berichten. Und da achten wir dann immer sehr stark darauf, hat das Ding in der Tat, hat diese Tat eine gesellschaftliche Dimension, sodass man sagen kann, daran entzündet sich vielleicht eine politische Debatte.
Debatten gibt es ja auch viel immer um die Frage, Nationalitäten von Tätern nennen, ja oder nein. Nennen Sie die Nationalitäten von Tätern?
Ja, und zwar immer stärker, weil sich ja auch der Pressekodex entsprechend geändert hat. Da haben wir uns sehr lange dran gehalten und inzwischen ist ja der Common Sense auch in der Nachrichtengebung, dass man sagt, ja, wir nennen die Nationalität eines Täters, wenn es für die Tat relevant ist, dann nennen wir sie. Wir haben es jetzt beispielsweise in Frankfurt bei der Tat, als der Eritreer den kleinen Jungen vor den Zug geschubst hat, haben wir gesagt, ja, wir sagen, es ist ein Eritreer, weil sich daran eben in der Tat eine gesellschaftliche Diskussion entbrannt hat.
Wir haben diesen Fall, den Sie gerade benennen und diese Berichterstattung mal genauer angeschaut. Da gab es eine Auffälligkeit, die wir gesehen haben. Das Thema hat es im Netz auf tagesschau.de schnell weit oben auf die Startseite geschafft. Aber im Fernsehen, zum Beispiel um 20 Uhr, lief es recht weit hinten, nach 11 Minuten erst für eine kurze Meldung, gut 30 Sekunden lang. Wie passiert so etwas, dass die Tagesschau Themen so unterschiedlich bewertet? Sind das bewusste Entscheidungen oder liegt das daran, dass da zwei unterschiedliche Redaktionen, nämlich Fernsehen, Tagesschau und online tagesschau.de, das Thema auch unterschiedlich bewertet haben?
Man kann sogar noch weiter drehen und kann sagen, die Tagesthemen haben sogar damit an dem Tag aufgemacht. Mhm. Also es geht sogar noch weiter auseinander. Ja, es ist in der Tat so, das sind unterschiedliche Redaktionen, die das, die sich damit auseinandersetzen. Man kann es auf der einen Seite erklären, wir reden von unterschiedlichen Formaten. Wir haben auf der einen Seite Tagesthemen, das ist ein Nachrichtenmagazin. Dann haben wir die 20 Uhr, die sehr konservativ den Nachrichtentag referiert und sehr stark terminorientiert beispielsweise berichtet. Und wir haben tagesschau.de, die auch einen sehr starken Nachrichtenjudgment hat, also eine klare Nachrichtengebung und das aber ja etwas weicher macht, weil das Publikum ein etwas anderes ist. Bei der 20 Uhr ist, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich wieder ganz nah bei Kai Kniffke, da sind wir sehr klar, sehr konservativ, sehr zurückhaltend mit genau dieser Art von Meldungen. den Tagesthemen beispielsweise, den lasse ich da ein bisschen mehr Leine, weil die müssen sich nachrichtenmagazinisch ein bisschen anders damit auseinandersetzen. Die haben eine andere Länge von einem Beitrag, die können noch einen O-Ton, ein Interview dazu machen. Die haben an dem Tag beispielsweise noch über Schwimmbäder berichtet und können das sozusagen noch mit einem Interview garnieren und das Ganze ist moderiert. Bei der Tagesschau um 20 Uhr bin ich ehrlicherweise ganz strikt, was die Nachrichtengebung angeht. Das muss sehr notariell, sehr glaubhaft, ganz klar sein und da muss ich auch ehrlich zugeben, da bin ich auch sehr, sehr konservativ und halte die Redaktion auch immer dazu an, da jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, boulevardesk zu werden. Und bei tagesschau.de ist es mir wieder, kann ich sagen, okay, ihr bewegt euch in einem anderen Marktumfeld. Es ist nach wie vor noch der Markenkern, der Nachrichtenkern, der da drin sein muss. Aber da kann man ruhig auch mal den Aufmacher beispielsweise etwas anders wählen als die 20 Uhr. Im Nachhinein allerdings, das haben wir auch redaktionsintern besprochen, weil Sie gerade gesagt haben, der ist relativ weit hinten gelaufen, diese Nachricht im Film aus Frankfurt. Ja, wir hätten sie weiter nach oben ziehen müssen. Keine Frage.
Jetzt arbeiten Sie ja schon viele Jahre für ARD aktuell, erst ja auch als Korrespondent, jetzt als Teil des Teams in Hamburg, demnächst dann eben ganz oben an der Spitze. Wie nehmen Sie denn wahr, wie sich auch so die Diskussion über Ihre Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat, insbesondere vielleicht auch seitdem es solche Parolen wie die von der Lügenpresse gibt?
Ja, das ist etwas, worauf ich mich jetzt quasi schon auch einstellen kann, dass natürlich der Chef der Tagesschau natürlich bei denjenigen sozusagen in den Fokus gerät, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell angreifen. Und wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk generell angreifen will, dann zieht man natürlich auf eines der schnellsten Pferde, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Stall hat, und das ist einfach die Tagesschau. Und da muss man einfach, das weiß ich, dieses, ich hoffe, ich habe das dicke Fell, dass ich das auch aushalten kann. Ich weiß, was Kai Gnifke abbekommen hat im Social-Media-Bereich. Das ging ganz häufig unter die Gürtellinie. Kai Gnifke hat das sehr gut weggesteckt, hat sich auch der Diskussion gestellt, was ich sehr gut finde, was ich im Laufe der Zeit garantiert auch machen möchte, mich den Kritikern auch der Tagesschau stellen. Ich glaube, das habe ich einfach für mich sozusagen mit eingepreist. Das gehört zu diesem Job dazu. Ich sehe ein Stück weit, dass es auch, ja, wie soll man sagen, etwas undifferenzierter wird, die Kritik. Ich bekomme jetzt auch schon ganz, ganz viele Briefe, E-Mails von vielen, vielen Leuten. Jeden Tag habe ich 4, 5 Unterschriftenmappen auf meinem Schreibtisch, wo Leute sich über Formulierungen in der Tagesschau beschweren, wo sich Leute über O-Ton-Auswahl in der Tagesschau beschweren, wo sich Leute darüber beschweren, beispielsweise über den Frankfurter Fall, warum ist der so weit hinten? Das erklären wir den Leuten immer. Wir haben inzwischen 2 Leute, die Publikumsservice machen, die auf diese Fragen antworten. Und ja, da geben wir natürlich auch Fehler zu. Da geben wir auch zu, dass wir sagen, haben wir im Nachhinein hätten wir sagen müssen, wir hätten es anders machen können. Da bricht auch der Tagesschau keinen Zacken aus der Krone, wenn wir das machen. Wir erklären sehr, sehr viel. Aber was ich im Social-Media-Bereich sehe, das ist teilweise so unter der Gürtellinie, dass wir beispielsweise darauf etwas reduzierter antworten und sagen, okay, wenn ihr uns beschimpft, nur wenn es einfach nur darum geht, dass ihr euren Frust in üblen Worten an uns loslässt, dann kriegt ihr auch keine Antwort von uns. Aber wer sich ordentlich bei uns meldet, kriegt von unserem Publikumsservice immer eine sehr, sehr nette Erklärung dafür, warum wir Sachen gemacht haben.
Wir haben jetzt sehr viel über die Redaktion, ihren Umgang mit dem Nachrichtengeschäft gesprochen. Wir müssen auch mal über die Nachrichten an sich sprechen.
Und wir haben an Ihnen eine sehr allgemeine, aber auch eine sehr spannende Frage von einem unserer Hörer, von Peter Helmich, bekommen. Der fragt nämlich, wie müssen sich Nachrichten ändern?
Puh, das ist eine gute Frage.
Unsere Hörer.
Also, wunderbar. Ja, also, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, über welchen Ausspielweg man redet. Also, wenn wir jetzt mal ganz klassisch anfangen mit der Tagesschau um 20 Uhr. Die habe ich versucht, zusammen mit Kai Gnifke in den letzten 2 Jahren noch stärker erklärender zu machen. Also wir haben immer häufiger erklärende Elemente dabei. Kleine Erklärstücke beispielsweise, die wir vor den aktuellen politischen Beitrag setzen, wo wir einfach mal erklären, was ist eigentlich der Weltsicherheitsrat? Was ist eigentlich das Klimaabkommen? Was ist der INF-Vertrag und so weiter? Damit man vorher mal den Begriff erklärt und worum es eigentlich geht. Und dann hat man danach die politische Debatte. Ich glaube, dass das total wichtig ist, den Leuten in einer immer komplizierter werdenden Welt vorne so ein bisschen so einen kleinen Aha-Effekt, so ein bisschen, ah, das habe ich jetzt gelernt, jetzt habe ich es verstanden, um dann sozusagen die politische Debatte, wo verschiedene Protagonisten einfach miteinander diskutieren und dass man dieser Diskussion besser folgen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen wir auch in den Tagesthemen, wo wir das natürlich noch mehr Zeit haben, wo wir noch erklären, dann noch tiefgründiger werden können. Heißt natürlich in der Konsequenz, dass wir uns noch stärker konzentrieren müssen. Das heißt, wir verdichten immer mehr die Anzahl der, sag ich mal, 3000 Meldungen, die wir tagtäglich auf dem Tisch haben, reduzieren wir auf in der 20 Uhr auf 10 Meldungen, die darin vorkommen. Das heißt, 4 bis 6 Beiträge und 3 bis 4 Nachrichten im Film oder kurze Meldungen. Und bei den Tagesthemen ist es in einer halben Stunde reduziert es sich noch mal mehr, weil wir dann 1, 2 oder 3 Beiträge zu einem Thema haben. Das heißt, wir müssen es noch mehr komprimieren. Die Nachrichten haben sich natürlich auch ein Stück weit geändert, weil sich andere Ausspielwege dazu ergeben haben. Also wenn man sich anschaut, was wir sehr erfolgreich bei Instagram beispielsweise machen, dann müssen wir natürlich die Darstellungsform, die uns Instagram bietet, über eine sehr starke Optik nutzen mit einem sehr starken Foto, um dort die Zuschauer anzusprechen für bestimmte Themen. Und da ist es auch nicht so, dass wir da irgendein Shishi machen, sondern da haben wir sehr starke politische Themen, gesellschaftlich relevante Themen. Was da wahnsinnig gut funktioniert, sind Fragen zum Thema Gleichheit, soziale Gleichheit, Geschlechtergleichheit und so weiter mit einem großen erklärenden Anteil. Und da merken wir einfach, das ist etwas, was vor allen Dingen jüngere Generationen dort gerne haben wollen und dort auch gerne nutzen. Also insofern hat sich in der Tat, je nach Ausspielweg, die Gewichtung der Nachricht ein Stück weit verändert in den letzten Jahren und wir sehen einfach durch das Erklären, das wir machen müssen und das wir auch als Service natürlich anbieten wollen, reduzieren wir sozusagen die Anzahl der behandelten Themen pro Tag.
Sie haben sich als zweiter Chefredakteur auch schon mit konstruktivem Journalismus auseinandergesetzt. Wir haben über dieses Themenfeld in Was mit Medien auch schon öfter gesprochen, berichtet. Sie haben bei ARD aktuell den Lösungsfinder gestartet. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Rubrik gemacht?
Also es ist total spannend. Normalerweise, sage ich mal so, war die Reaktion und die Begeisterung in der Redaktion jetzt nicht so wahnsinnig groß nach dem Motto, das hat doch jetzt nichts mit Nachrichten zu tun, was wir da machen. Und trotzdem habe ich gesagt, nein, ich persönlich finde, dass das sehr wohl was mit Nachrichten zu tun hat. Und zwar bin ich darauf gekommen bei einer Tagung, bei dem unter anderem Tina Rosenberg von der New York Times war, die gesagt hat, sie macht nicht den Constructive Journalism, sondern den Solution Journalismus. Also einen lösungsorientierten Journalismus zu finden. Was hat das zur Folge? Dass man im Prinzip sagt, man nimmt ein gesellschaftlich relevantes Thema und sagt im Prinzip der Allgemeinheit, es gibt zwar im Kleinen, aber es gibt eine Lösung dafür. Da haben sich ein paar Leute zusammengehockt und haben für das Problem eine Lösung gefunden. Und warum bitteschön, liebe Politik oder liebe Gesellschaft, können wir das nicht eigentlich im Großen machen? Und das hat für mich schon eine Menge mit Nachrichten zu tun. Ich habe da ein bisschen die Redaktion überzeugt. Wir haben es ausprobiert und die Erfahrung damit war echt sensationell. Erstens haben wir festgestellt, dass wir aus einem linearen Tagesthemenformat wunderbar ein Social-Media-Format machen können, weil gerade im Bereich Social-Media wird dieser Solution-Journalismus sehr gerne aufgenommen. Auf einmal ändert sich so ein bisschen die Diskussionskultur im Social-Media-Bereich. Das heißt, die Leute diskutieren über diese Lösung im Detail und schimpfen sich nicht mehr gegenseitig, sondern es wird automatisch ein konstruktiver Diskussionskultur wird dadurch generiert. Und auf der anderen Seite haben wir in der Tat mal die Form gefunden, aus dem Linearen in das Nonlineare ein Projekt zu verlängern. Und das hat relativ gut funktioniert. Ich hatte vermutet, es funktioniert besser auf YouTube, weil dort dieses Format eigentlich meiner Meinung nach besser hingehört hat. Aber wir haben festgestellt, interessanterweise funktioniert es bei Facebook und bei Instagram deutlich besser und interessanterweise hat sich die Deutsche Welle dem angenommen, was ich super finde, hat das ins Arabische und ins Englische übersetzt und das ist gerade in den Sprachbereichen wunderbar durch die Decke gegangen. Insofern war das ein ganz toller Erfolg.
Jetzt mal von diesen Erfolgen abgesehen, müsste man nicht sogar vielleicht grundsätzlich ja noch sagen, dass lösungsorientierter Journalismus eigentlich so aussehen müsste, dass im Grunde die Grundhaltung für alle Themen im Journalismus eine lösungsorientierte ist. Also dass im Grunde in jedem Beitrag auch die Frage mitschwingt, wie eben für das beschriebene Problem auch eine Lösung aussehen könnte.
Ja, habe ich total viel Sympathie für diesen Gedanken. Das scheitert ein bisschen an der alltäglichen Praxis, weil die kleine Schwester oder die große Schwester des lösungsorientierten Journalismus ist nämlich der investigative Journalismus. Das heißt, man muss total aufpassen, dass man bei diesem lösungsorientierten Journalismus nicht irgendwie einer PR-Masche auf den Leim geht. Man muss wahnsinnig viel recherchieren und investieren, um zu hinterfragen, ist diese Lösung, die mir da jetzt präsentiert wird, ist die wirklich so gut, dass sie, ich sag mal, dass sie das Versprechen ein Stück weit hält? Oder ist es nicht nur irgendwie ein Papier, wo sich jemand einfach mal aufgeschrieben hat, so und so könnte die Lösung sein, sondern der Ansatz ist schon, es muss sich in der Praxis wirklich bewährt haben. Und da muss man wahnsinnig viel Zeit investieren. Und da wir ja alle, gerade bei ARD aktuell, sehr tagesorientiert arbeiten, lässt sich das in vielen Berichten vom Tag, ich habe eben schon gesagt, wir sind sehr terminorientiert in der Aufstellung her, lässt sich das nicht immer einfordern. Und da, wo wir es hinterfragen können, da, wo wir es machen können, versuchen wir es hinzubringen. Es heißt aber wahnsinnig viel Vorbereitung und wahnsinnig tiefe Recherche. Also zu glauben, ich erkläre jetzt einfach mal das Problem, wie Kita-Plätze nicht funktionieren, weil sich da eine Kita zusammengetan hat und ein wunderbares Modell entwickelt hat, das ist zu einfach. Also so klar funktioniert es nicht, sondern ich muss dann schon einen Reporter hingehen, der muss das vor Ort angucken, der muss sagen, ja, das funktioniert. Hier hat sich eine Kita einen ganz besonderen Ansatz gemacht, damit es dann auch wirklich relevant ist und dass man sagen kann, passt mal auf, liebe Politik, da gibt es jemanden, der hat für dieses Problem eine tatsächliche Lösung gefunden. Also da fordere ich dann schon mehr als das reine Abbilden einer Lösung, sondern da muss man sehr, sehr tief rein recherchieren. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, weswegen auch meine Redaktion am Anfang immer gesagt hat, oh, jetzt malen wir aber die Welt ein bisschen rosarot an. Dann sage ich, na, es gibt aber schon, wenn wir uns darauf konzentrieren und wirklich gucken, ein bisschen auch aussieben, wo hat jemand eine tatsächlich gute Lösung für ein Problem gehabt, dann dauert das, aber wenn wir es auch wirklich haben, dann hat das auch wirklich eine Wirkung.
Markus Bornheim ist der neue Chef von ARD aktuell. Er selbst ist Mitte 40 und damit, ja, doch mal so grob über den Daumen, deutlich jünger als das Durchschnittsalter des Tagesschau-Publikums.
Wenn man so das Mediengeschäft um die Tagesschau herum anschaut, Herr Bornheim, dann ist da immer so der große Plan, sich zu verjüngen. Wie wollen Sie die Tagesschau jünger machen?
Also die lineare Tagesschau um 20 Uhr hat im Moment ein Durchschnittsalter von 60, 61, so in der Größenordnung. Da, glaube ich, werden wir im linearen Fernsehen nicht signifikant jünger werden. Das ist, glaube ich, einfach so. Das hat nichts mit der Themenauswahl zu tun, das hat nichts mit den Sprechern zu tun, das hat nichts mit unserem Erscheinungsbild zu tun, sondern das ist einfach so. Lineares Fernsehen muss sich, glaube ich, daran gewöhnen, dass es um diese Uhrzeit, 20 Uhr, werden wir einfach ein Durchschnittsalter haben von 60 Jahren, da können wir nur versuchen, dass wir sozusagen den weiteren Anstieg ein Stück weit abbremsen. Nein, wir als Tagesschau müssen jünger werden auf anderen Ausspielwegen, auf anderen Plattformen. Man sieht es ja allein, in der App beispielsweise haben wir schon ein Durchschnittsalter von 41, 42. Wenn wir bei Instagram schauen, da liegen wir so um die 30, knapp unter 30 sogar. Es kommen weitere Plattformen dazu, von denen ich heute noch nicht weiß, ob wir sie bespielen werden, ja oder nein, wo wir vielleicht noch mal jünger werden. Wo auch immer, unser Ziel ist im Prinzip, dass wir in allen Alterskohorten, die wir so ausmachen, dass jeder sozusagen mit der Marke Tagesschau in Berührung kommt und überall sozusagen den Markenkern einer relevanten Nachricht erfährt.
Gerade wenn wir jetzt mal auf die digitalen Kanäle schauen, das ist ja auch immer ein Thema, das durchaus auch hart umstritten und diskutiert wird. Also einmal, weil es ja dort auch um Player wie Facebook und Google geht, die nicht, ja, ich sag mal, die vertrauenserweckendsten Unternehmen sind. Aber auch einmal, weil es, das hatten wir vorhin kurz schon einmal in den Kommentarspalten von deren Plattform eben auch massiv mit Desinformation und auch mit Hass zu tun haben. Die Tagesschau ist ja eins der Angebote, auf denen es je nach Thema und auch je nach Plattform besonders auch viel davon gibt. Wie kann man dem eigentlich überhaupt entgegenwirken?
Den Hasskommentaren meinen Sie jetzt? Mhm. Oder ja, schwierig. Also wir arbeiten gerade ganz massiv daran, ein Community-Management aufzubauen und werden immer mehr Kraft da investieren müssen, die allerschlimmsten Kommentare und das, was sich wirklich als verbaler Abschaum in diesen Kommentarspalten niederschlägt, dass wir das noch stärker rausfiltern, dass wir noch stärker versuchen, diese Foren zu moderieren. Das wird eine der Hauptaufgaben sein, weil in der Tat, wie Sie gerade gesagt haben, unser großer Erfolg, den wir eben auf Facebook, auf Twitter etc. und sowas haben, hat eben als Kehrseite auch, dass sich wahnsinnig viele Leute mit Hassbotschaften eben unter unseren Angeboten tummeln. Und das wollen wir nicht. Und da werden wir unglaublich viel Kraft investieren müssen und wollen das auch, da noch stärker auszufiltern.
Sie haben jetzt über das Community Management gesprochen. Sie haben viel über die crossmedialen Wege gesprochen, die die Tagesschau nimmt, neue Plattformen, die sie bedient mit der Marke. Jetzt bauen Sie beim NDR in Lockstedt ein crossmediales Nachrichtenhaus. Das soll Ende 2019 fertiggestellt sein, in Betrieb genommen werden. Was steckt hinter diesem Projekt? Was wird das zur Marke Tagesschau und zu Ihrer Arbeit beitragen?
Also ich glaube, dass das ein ganz großer Sprung für ARD aktuell sein wird. Wir werden dann nämlich in einem großen Raum, Großraumbüro sitzen, in der Tat. Da werden ungefähr 75 Arbeitsplätze auf einer Ebene sein. Und wir werden sozusagen im Kern dieses Newsrooms eine sogenannte, wir nennen das immer Center Unit, im Prinzip ist es ein Tisch der CVDs, haben. Dort wird zum Beispiel der Social Media CVD neben dem 20 Uhr CVD, neben dem Tagesthemen CVD und neben dem Tagesschau 24 CVD sitzen. Und dieses Gremium, nenne ich das jetzt mal, der CVDs, die dort sind, die werden beispielsweise sich darüber beraten müssen, wenn ein Korrespondent im Ausland eine Geschichte hat. Wer darf den beispielsweise zuerst haben? Bis jetzt war es immer relativ klar, da durfte die Tagesschau um 20 Uhr, hat den Zugriff auch genau auf diesen Korrespondenten. Aber wenn der jetzt zwischendurch am Nachmittag Zeit hat, dann wäre es bis jetzt wahnsinnig schwierig, dass der Social Media CVD gesagt hat, bitte mach mir mal ein Facebook Live zu dem Thema. Und in Zukunft ist es einfach so, dass dieses Entscheidergremium zusammensitzt und dass man dann sagt, okay, nachmittags zwischen 3 und 4 kann der Korrespondent X aus dem Land Y, könnte jetzt noch ein Facebook Live bei uns machen. Das ist im Prinzip die Keimzelle dieses neues Nachrichtenhauses. Und drumherum haben wir sozusagen ganz viele verschiedene Funktionen gebaut, sodass wir da in der Tat de facto wirklich dann richtig crossmedial arbeiten. Im Moment haben wir nämlich das Problem, dass wir 3 unterschiedliche Newsrooms haben, die alle sehr schön sind, aber die Türen, die dazwischen sind, wirken im Moment immer noch wie Kommunikationsbremsen. Also ehe der CVD aus Raum 1 mit Raum 3 spricht oder sowas, bevor er das macht, bevor er da durchläuft oder anruft oder sowas, da lässt das lieber. Und in dem Punkt sozusagen kommen wir jetzt in der Tat weiter, dass sich durch Nähebeziehungen neue Workflows auch ergeben, bessere Absprachemöglichkeiten und natürlich vor allen Dingen in Breaking News Fällen, dass wir da schneller alle an Bord haben, schneller zusammenkommen und sagen, okay, das ist jetzt ein Breaking News Fall und alle drauf und jetzt senden wir.
Schauen wir mal von den Newsrooms noch einmal auch in die Studios. Vor ein paar Jahren erst haben Sie ja die neuen Studios für ARD aktuell in Betrieb genommen. Jetzt gibt es für so eine crossmediale Produktion ja durchaus nochmal ganz andere Anforderungen für Facebook-Videos, für Livestreams, für Instagram-Stories. Inwieweit spielt das denn eine Rolle auch in Ihren Planungen für das neue Nachrichtenhaus? Also wird das auch eine Rolle spielen und wie wird das in den Studios auch zusammenlaufen? Wie verhält sich da auch da das Thema Aufbrechen von Silos?
Also das jetzige Studio, das was wir alle kennen sozusagen aus dem Fernsehen, da wo die 20 Uhr, da wo die Tagesthemen produziert werden, das bleibt dort, wo es im Moment ist, da wird sich auch nichts verändern, aber wir haben in der Tat für den neuen Newsroom ein sogenanntes Studio Light, nennen wir das. Das ist im Prinzip ein kleiner Wagen, der auf Rollen ist, wir nennen ihn immer scherzhaft Mars Rover, weil er so ein bisschen so aussieht. Der besteht aus 2 iPads und einem Mischpult, das war's, und damit könnten wir jederzeit Facebook Live, damit können wir auch bei Tagesschau 24 sofort auf den Sender gehen. Wir haben in diesem Newsroom, weil wir das natürlich wussten, dass wir auch aus dem Newsroom senden wollen, entweder für Social, entweder für DE, für einen Livestream oder sogar klassisches Fernsehen. Wir könnten damit rein theoretisch auch ins Erste gehen und dort Sonderanstrengungen machen. Wir haben alle paar Meter in diesem neuen Newsroom sogenannte Bodentanks, dass wir sofort einen Klick machen können und wir könnten drauf auf Sendung. Das ist ein relativ einfaches Gerät, weil wir natürlich auch erkannt haben, für ein Facebook Live oder für ein was auch immer, selbst für eine kurze Schalte zu Tagesschau 24 brauche ich kein großes Studio mehr, brauche ich keine große klassische EB-Kamera mehr, sondern da reicht mir im Prinzip ein iPhone oder ein iPad und schon bin ich auf dem Sender. Und da haben wir in der Tat so ein bisschen die Anforderungen runtergemacht. Das sieht dann vielleicht alles nicht mehr so super toll, exquisit aus, Aber um es, ich sag mal, um es quick and dirty zu machen in Breaking News Situationen, wird das Gold wert sein. Das Ding kann man hin und her fahren, das kann man auf jeder Ebene einsetzen, ist sensationell. Und da haben wir natürlich mitgedacht, dass wir da möglichst schnell im Prinzip dann auch auf dem Sender oder im Social Media Kanal oder wo auch immer wir sein wollen, sind.
Sagt Markus Bornheim, der neue erste Chefredakteur von ARD aktuell, zu Gast für eine Stunde Was mit Medien. Und wir sind gespannt auf das, was sich dann programmlich dadurch im kommenden Jahr noch ergibt. Danke fürs dabei gewesen sein und Ihnen
sehr
einen
gerne.
guten offiziellen Start am 1. Oktober.
Ja, vielen Dank.
Das war's von uns. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin wünschen wir euch noch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.